SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir werfen heute einen Blick in die Zukunft und auf uns, wie wir versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Matthias Horks ist unser Studiogast, seit den 80er Jahren Publizist, inzwischen auch Unternehmensberater, mit einem griffigeren Wort Zukunftsforscher genannt. Nennen Sie sich auch so, Herr Horks?
Ja, das ist ja eher so eine Funktion statt eines Berufs, also Trend- und Zukunftsforscher, das ist schon so. So mutig muss man schon sein.
Als ich ein Junge war in den 60ern und 70ern, und das kennen Sie auch, das wird in Ihrem Buch auch angesprochen, da gehörte zu den Zukunftsvisionen, die mich faszinierten, fliegende Autos und Städte auf dem Mond, so unter Glaskuppeln. Nichts davon wurde wahr, stattdessen hat das Internet die Welt verändert und das hat niemand kommen sehen. Was sagt das über unsere Fähigkeiten, die Zukunft vorauszusagen?
Ja, stimmt nicht ganz, nicht? Also wir machen ja auch historische Zukunftsforschung und es haben eine ganze Menge Menschen das Internet vorausgesagt, aber diese Menschen sind völlig unbekannt geblieben. Also es gibt so eine Zukunftserwartungshaltung, die sich nach dem Zeitgeist, nach bestimmten Formen von Weltwahrnehmung eben bildet. Und in den 60er Jahren war ja tatsächlich die Zeit der großen Durchbrüche, der Vermassungen auch von Technologien. Das Auto damals, das Fliegen, all diese Sensationen, und das hat man natürlich romantisch nach vorne gezeichnet. Das ist eben ein sehr enger Tunnel, durch den man schaut. Und da wäre ich vorsichtig mit Sachen, es hat keiner vorausgesehen, ich könnte Ihnen da das Gegenteil beweisen.
Das heißt, es werden Dinge dann oder Ahnungen oder Ideen einfach ausgeblendet, wenn sie unserer momentanen Perspektive nicht entsprechen?
Das ist das Problem. Also das menschliche Hirn funktioniert ja wie eine Zukunftsmaschine. Wir sind ja von der Evolution gewissermaßen mit der Fähigkeit ausgestattet, komplexe Prozesse zu verstehen oder zumindest annähernd zu verstehen. Es macht aber eben auch Fehler. Und die klassischen Fehler sind eben, dass die Bahnungen, die wir einmal so im Hirn haben, in unseren Zukunftserwartungen, dass die immer weiter rattern, nicht? Also Sie haben das ja sehr schön angesprochen. Ich bin in meiner Kindheit auch so zukunftsverwöhnt gewesen, in so einer Art von Erlösungshoffnung in Bezug auf Technologien. Und das ist ja etwas, was wir heute immer noch haben. Ja? Also ich bin auf ganz vielen Konferenzen, wo dann eben vom Publikum und vom vorne auf dem Podium die großen Verheißungen des Technologischen wieder gepredigt werden. Aber was wir eben auch wissen, zu jeder Technologie gehört eben auch eine Soziotechnik. Und das können wir beim Internet eben sehr gut sehen. Wenn wir eine neue Technik einführen, dann heißt das noch nicht, dass das automatisch auch gut ist für die Kultur, für die menschliche Gesellschaft. Und das ist unser Interesse, so zu schauen.
Der Zukunftsforscher Matthias Horks ist unser Gast in SWR 2 Tandem in einer Zeit, in der viele Menschen in unserem Kulturraum, kann man glaube ich sagen, erheblich ängstlicher oder skeptischer in die Zukunft blicken, als das vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war. Ist das der Hintergrund, Herr Horks, vor dem Sie Ihr neues Buch geschrieben haben, 15,5 Regeln für die Zukunft, Anleitung zum visionären Leben?
Ja, das ist ein bisschen ein Teil davon, weil man so das Gefühl hat, dass die Zukunft selbst eine Art Krise durchlebt. Also es gibt ja nur noch zwei große narrative Erzählungen über das Zukünftige. Das eine ist eben der Untergang in den verschiedensten Formen. Vor allen Dingen jetzt eben heftet er sich an den ökologischen Weltuntergang und dann eben die technische Erlösung durch künstliche Intelligenz und eben eine rapide Beschleunigung dessen, was wir heute eben unter elektronischen Technologien oder dem Internet eben kennen. Und dazwischen ist es schwierig, einen Diskurs zu führen, der die wirkliche Zukunft oder die wahrscheinliche Zukunft letztendlich vertritt. Und das ist ja unsere Aufgabe. Aber wir müssen da auch ein bisschen vorsichtig sein. Also auch in meiner Jugend, in meiner Vergangenheit, in unserer Vergangenheit gab es auch schon diesen Untergangsdiskurs. Also denken wir an die 80er Jahre, Tschernobyl, da war auch Untergangsstimmung. Oder in den 30er, 40er Jahren. Also ich glaube, dass die großen historischen Katastrophen ja immer auch aus so Untergangsstimmung herauskamen. Und deshalb ist es auch so wichtig, noch einmal neu über Zukunft und das Verhältnis von Menschen zur Geschichte nachzudenken. Und damit reflektiere ich natürlich auch ein bisschen meine Zunft oder meine Disziplin, die Zukunftsforschung, die ja verschiedene Flügel hat, aber die auch relativ klein ist. Und ich bilanziere auch ein bisschen so meine Erfahrungen mit dem Thema des Zukünftigen oder der Zukunft, was zwei unterschiedliche Begriffe im Grunde genommen sind. Und versuche so ein bisschen auch mit Ironie und mit ein bisschen angedeuteter Weisheit damit umzugehen, wie man sich irren kann, wie man sich irren sollte. Es geht ja auch dabei natürlich immer um produktive Irrtümer und vieles mehr.
Können Sie uns das ganz kurz definieren, diese Unterscheidung, die Sie da machen zwischen dem Zukünftigen und der Zukunft?
Also die Zukunft ist immer ein Märchen, ja? Es ist immer eine Erzählung, eine Narration, die aus kulturellen Voreinstellungen oder auch subjektiven Elementen besteht, nicht? Also wenn einer sehr ängstlich ist, dann konstruiert er natürlich die Zukunft als Untergang. Oder wenn einer paranoid ist, dann konstruiert er Deutschland im Untergang und wählt dann eine bestimmte Partei. Also Zukunft in diesem Sinne tritt nie ein, weil wenn es dann soweit ist, dass die Zukunft stattfindet, dann ist sie ja Gegenwart. Also sie ist immer eigentlich nur etwas, was in der Fiktion existiert. Das Zukünftige ist aber das, was gewissermaßen reale Zukunft ist, also das, was dann auch bleiben wird. Wir sind ja Systemforscher, wir sprechen auch von resilienten Systemen. Also das, was sich dann tatsächlich durchsetzt, braucht eine gewisse Robustheit, nicht? Sonst wäre es ja keine Zukunft, sonst hätte die Zukunft gewissermaßen keine Zukunft. Also natürlich können wir uns jetzt vorstellen, dass wir einen Weltuntergang erleben oder eine riesige ökologische Katastrophe. Aber das hätte dann wiederum selbst keine Zukunft. Das würde sich dann in der Evolution quasi ausradieren. Und dann würde ein stabilerer Zustand, ein selbstorganisierterer Zustand. Also Sie sehen an meiner Sprache, wir arbeiten auch ein bisschen mit Begriffen aus der Evolutionsbiologie oder aus der Evolutionsphilosophie. Wie entwickeln sich Systeme? Und das ist natürlich eine andere Betrachtungsweise, als wenn man quasi diese emotionalen Bilder, die die Zukunft beschreiben, vertritt.
Aber Sie sagen mir ja jetzt nicht, dass die Welt, also unsere Welt, gar nicht untergehen kann.
Ja, nein, das sage ich Ihnen schon. Das müsste jetzt eine nähere Erläuterung, würde das bedürfen. Aber die Welt hat natürlich nicht das Talent zum Untergang.
Wir sprechen ja immer von der menschlichen Zivilisation.
Ja, aber auch das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil der Grund, weshalb wir jetzt hier sind und weshalb wir überlebt haben, ist ja, dass wir als Spezies ganz bestimmte Anpassungsmöglichkeiten und Fähigkeiten haben. Und wir hatten ja schon unglaublich viele Weltuntergänge. Also Teile der Menschheit sind immer schon untergegangen. Es gab die sogenannten Nadelöhre, wo es vielleicht noch 2.000-3.000 Menschen auf dem Planeten gab. Und diese Fähigkeiten entwickeln sich ja weiter. Also wir haben heute technologische Möglichkeiten, wir haben auch neue Möglichkeiten der Kooperation. Und der Weltuntergang im Sinne vom Ende der Zivilisation oder des Menschseins überhaupt, das ist eigentlich die allerunwahrscheinlichste Möglichkeit. Aber da das Hirn immer so verwirrt ist und natürlich mit unglaublicher Komplexität konfrontiert, wenn es an die längere Zukunft denkt, dann gibt es so die sogenannten Setbacks. Also da denkt man dann an die einfachen Dinge und das ist eben Weltuntergang, nicht? Das ist unmittelbar ein Angstimpuls. Ist aber sehr unwahrscheinlich, nicht? Ich weiß, das tut richtig weh. Viele Menschen haben heute auch so ein richtiges Fable für den Weltuntergang. Ja, das ist ja auch so eine Straffantasie. Und also die Menschheit ist zu blöd, sie muss aussterben. Was meinen Sie, wie oft ich das höre? Ne?
Aber wir müssen ja trotzdem, es deutet ja alles darauf hin, dass wir uns und unser Leben und unseren Energieverbrauch zum Beispiel verändern müssen.
Nein, wir müssen unseren Energieverbrauch nicht zurückfahren, weil wir in einer großen Fülle von Energie leben. Also wir haben einen Fusionsreaktor, der tatsächlich funktioniert über unseren Köpfen, der heißt Sonne. Und der bringt uns ungefähr 2 Millionen mal so viel Energie, wie wir täglich verbrauchen können, jeden Tag auf die Erde. Also wir müssen unsere technologischen Systeme anpassen an veränderte Möglichkeiten und Bedarfe. Das ist natürlich so. Und da wird erstmal noch lange gezappelt. Also es ist gewissermaßen das Alte. Wir sehen ja die Welt immer mit dem Kopf des Alten. Also unsere Probleme des 21. Jahrhunderts versuchen wir mit 20. Jahrhundert Lösungen zu lösen. Ich war in Stuttgart auf einem Autogipfel. Und da konnte man das irgendwie so deutlich spüren, wie da jeder versucht, verzweifelt auf Halten zu spielen. Ja, also wie können wir die alte Form der Automobilität, des Verbrennungsmotors, der fossilen Energien möglichst lange halten? Weil alles andere ist, macht natürlich eine wahnsinnige Angst. Es ist ja immer so, dass die Veränderungen so unmöglich erscheinen. Aber wenn sie dann eingetreten sind, ist es ja oft so, dass die Menschen sagen, oh, interessant, ja, das hat sich ja eigentlich dann plötzlich sehr schnell bewährt und man hat sich daran gewöhnt. Da gibt es so viele Beispiele in der Geschichte, die ganze Nachkriegsgeschichte, wo die Menschen natürlich ein riesiges Ressentiment gegen moderne Gesellschaften zunächst mal hatten und dann aber relativ schnell sich daran gewöhnt haben, dass wir in einem anderen Kultursystem leben. Und das wird jetzt mit der ökologischen Wende genauso passieren.
Kommen wir nochmal auf Ihr Buch und diese 15,5 Regeln für die Zukunft. Die erste heißt, hüte dich vor Future Bullshit. Was ist der Bullshit und wie begegnet man ihm?
Ja, es gibt ja auf diesem berühmten Business Bullshit auf den Konferenzen, auf den Business-Konferenzen gibt es ja immer so eine Standssprache, nicht? Also wir arbeiten an einer nachhaltigen Entwicklung unserer EBIT-Ziele und dafür brauchen wir und so weiter und so fort. Also diese klassischen Formen von Selbstbeweihräucherung und Linearität im Denken und das ist eben heute ganz stark mit der Digitalisierung, der Digitalität verbunden. eigentlich ist die digitale Entwicklung ja in einer großen Krise. Das kann auch eine sehr produktive Krise sein, aber wir haben eben durch digitale Technologien nicht unbedingt das bekommen, was wir erwarteten, nämlich eine Welt mit mehr Möglichkeiten, mehr Beteiligungsmöglichkeiten, mehr Demokratie, mehr Wissenszugang, sondern wir haben auch enorm viele Zerstörungen und Unsicherheiten erlebt. Ich muss sie jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, aber die digitale Welt ist nicht etwas, in der die Menschen unbedingt angekommen sind als Positivum. Und das wird aber propagandahaft immer wiederholt, nicht? Und jetzt ist es eben die künstliche Intelligenz. Das ist so der große Mythos, der uns erlösen soll von allen Übeln. Und wenn wir erstmal den Stau gewissermaßen den Computern übergeben haben, dann wird er das schon regeln. Der Computer, der ist ja künstlich intelligent. Und dahinter stehen eben ganz viele Irrtümer und Missverständnisse und Mythologisierungen. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir ernsthaft uns mit Zukunft innerlich, auch mit unserer inneren Zukunft beschäftigen wollen, müssen wir erstmal diesen Lärm ausstellen. Wir müssen ihn einfach verweigern. Ja? Das ist so mein etwas ironischer Rat an diesem Punkt.
Und um den Bullshit vor sinnvollen Äußerungen und Themen unterscheiden zu lernen, schreiben Sie in diesem Kapitel den Satz: Beurteilen Sie also die Zukunft danach, ob sie nach Ihnen fragt. Wie ist das gemeint?
Ja, also es gibt immer die Notwendigkeit eines Systems, das sich dann eben ausdrückt als du sollst dich unterordnen. Also es ist gar, dieser Fortschritt ist unausweichlich und du kannst gar nicht anders als dem zuzustimmen. Aber die Technologie hat natürlich in ihrem Eigenmaß und in ihrer Eigendynamik oft die Angewohnheit, dass sie nicht nach den Menschen und den menschlichen Dimensionen fragt. Das haben wir eben ganz besonders dort erlebt, wo das Internet quasi menschliche Kommunikation übernommen hat und dadurch zu diesen fürchterlichen Exzessen führt, die wir heute erleben. Also die Hasswellen, die politischen Manipulationen, die gigantische Oberflächlichkeit des Narzissmus, der da im Netz tobt. Und oft ist es eben so, dass von der Bühne her gecancelt wird, also gepredigt wird, wie die Zukunft zu sein hat. Aber es ist kein Dialog mit den Menschen. Und das ist etwas, was wir versuchen, in der ganzheitlichen Prognostik, wie wir sie machen, eben abzustellen und zu überwinden. Wir wollen quasi sowohl vom Menschen aus, als auch von der Technologie, als auch von der Ökologie und Ökonomie nach vorne schauen und dort eben die Schnittmengen versuchen zu verstehen. Das ist ein fragender Zugang. Ja? Also wir können da nicht gleich sofort Antworten geben, sondern wir müssen uns da gewissermaßen hineinarbeiten. Wie kann es funktionieren? Wir müssen lernen, von einer gelungenen Zukunft aus zu denken und quasi zurückzublicken. Und das ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür ist, wie können wir eine dekarbonisierte Welt erringen? Und da ist eben so ein schönes Gedankenspiel. Wir springen mal 50 Jahre in die Zukunft, wenn wir ohne Öl und Gas auskommen. Wie haben wir das eigentlich geschafft? Ja? Und dann kriegen Sie ein ganz anderes Aha-Erlebnis, weil dann müssen Sie quasi rückwärts arbeiten von der Zukunft aus. Und das ist, glaube ich, ein lohnendes Gedankenexperiment. Also es geht da eben auch darum, das Bewusstsein zu verändern über das, was in Zukunft möglich ist. Also die Zukunft als Möglichkeitsraum zu sehen und nicht als einen Zwangsraum oder eben einen Untergangsraum.
Sie hören SWR 2 Tandem mit Matthias Horks, der sich seit Jahrzehnten mit Trends und mit der Zukunft beschäftigt und mit unserer Einstellung zur Zukunft. 15,5 Regeln für die Zukunft heißt sein neues Buch. Und eine dieser Regeln, das ist die Zukunftsregel 2, Herr Horks, lautet: Jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Geben Sie uns ein paar Beispiele.
Ja, das ist, glaube ich, eine der fundamentalsten Erkenntnisse, die wir in den letzten 20 Jahren Zukunftsforschung gewonnen haben. Wir haben früher eben sehr viel mit Trends gearbeitet und da war immer die Frage, wie groß sind die eigentlich, wie stellt man die fest, wo gehen die hin? Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass das ein viel zu flaches Denken ist. Man muss Trends eben verstehen in Zusammenhängen und das bedeutet, dass jeder Trend irgendwann mal einen Zenit erreicht, eine Sättigung, einen Überdruss auch. Und dass dann das Pendel erstmal in die andere Richtung kippt. Und das sehen wir heute in ganz vielen Bereichen. Wir können eben sehen, dass die Digitalisierung eben auch ein Bedürfnis nach Analogität wieder erzeugt. Also es kommen plötzlich Phänomene zurück, wie die gute alte Vinylplatte oder wie tatsächliche analoge Fotografiergeräte. Das sind immer noch am Anfang kleine Nischen. Aber wir sehen, dass es ein großes Bedürfnis gibt, auch das Haptische, das Sinnliche wieder zu erleben in vielen Formen. Das Buch stirbt eben auch nicht aus. Oder das größte oder momentan vielleicht aktuellste Beispiel ist, dass die Globalisierung, die ja so der große Megatrend der letzten Jahrzehnte war, plötzlich eine Irritation erlebt durch eben Trump und andere im Nationalismus. Ja? Also in dem Moment, wo alles verglobalisiert wird, fühlen sich die Menschen wieder unbehaust und unbeheimatet und dann gibt es eine Gegenbewegung. Und das kann man eben verstehen als eine Blockade oder eben als das, was im Grunde genommen dahinter steht, nämlich eine Synthesebildung. In der nächsten Stufe wird das dann eben miteinander verbunden. Also wir nennen das dann Glokalisierung, also das Lokale und das Globale wieder neu zu verbinden. Das können Sie heute im Ökonomischen sehen, wieder mehr regionalen Produkten, oder Sie können es auch im Denken der Menschen sehen, man spricht Dialekt und Englisch. Also das sind so Formen, in denen sich quasi Geschichte bewegt, Kulturgeschichte bewegt. Die kann man wunderschön abbilden in seinem Kopf. Und dann tut man sich auch leichter damit, dieses Chaos zu ordnen. Ja, man hat ja das Gefühl, alles ist total chaotisch. Aber in Wirklichkeit hat das alles seinen Sinn. Jeder Trend macht einen Gegentrend.
Und wenn also jede Bewegung ihr Gegenteil schon in sich trägt, was bedeutet das für unseren Umgang mit der Zukunft?
Ja, das bedeutet eben, dass wir nicht gerade ausstarren sollten. Ja? Also es geht immer so weiter, wie es jetzt geht, sondern wir müssen verstehen, dass die Welt ein lebendiges System aus Widersprüchen ist, in denen wir Menschen eben auch sind. Wir wollen Technologie und Humanität. Und das bedeutet eben, dass wir da Technologie richtig einsetzen, wo sie nicht die Kernfragen des Humanen berührt. Also wenn Sie Roboter in ein Pflegeheim schicken, dann werden die alten Menschen sterben, weil es eine Fehlanwendung ist. Und wenn Sie der künstlichen Intelligenz den Verkehr überantworten, dann wird diese künstliche Intelligenz irgendwann nur noch Straßen bauen und alle Häuser abreißen. Also wir müssen die menschlichen Entscheidungen eben auch gleichzeitig treffen. Und die werden sich im Laufe der Kulturgeschichte immer auf eine komplexere Ebene bewegen. Ja, also wir haben diese Entwicklung gehabt über viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende, von den Despotien, von den Pyramidengesellschaften hin zu einer Demokratie. Jetzt wird das wieder in Frage gestellt. Das heißt, die Demokratie muss neue Antworten finden der Integration. Und das gilt eben für alles. Das gilt für das Verhältnis von Technologie und Natur. Die Technologie braucht wieder ein anderes Verhältnis zur Natur. Deshalb haben wir ja die ökologische Debatte. Und diese Schleifenbewegung abzubilden und zu verstehen, das entlastet uns von diesen Zukunftsängsten, aber auch von diesen Zukunftstriumphalismen, also diesen übertriebenen Hoffnungen in Bezug auf Technologie.
Wir können nicht alle diese Zukunftsregeln natürlich jetzt in dieser Sendung durchsprechen. Nehmen wir mal noch die Nummer 12, schließe Frieden mit der Ungleichheit in der Welt. Das klingt erstmal nach sehr dünnem Eis, denn als wohl situierter Unternehmensberater oder von mir aus auch überhaupt als Mittelschichtsbürger so einer westlichen Industrienation, kann man natürlich leicht mit der Ungleichheit in der Welt Frieden schließen. Worum geht es Ihnen da?
Also das ist in der Tat ein etwas riskantes Kapitel, das habe ich aber auch ganz bewusst so formuliert, weil ich das Gefühl habe, dass wir in der Moralisierung von Ungleichheiten immer zu falschen Schlüssen kommen und auch zu gefährlichen Ergebnissen. Also Sie können ja gewissermaßen jeden Unterschied emotional skandalisieren. Ja, Sie können ja sagen, ich will etwas haben, was der andere hatte, die Neidkultur. Mhm. Sie können extrem aufeinander einschlagen in einer Gesellschaft, die aber eben immer auch differenziert bleiben wird. Dahinter steckt natürlich auch eine Analyse der Wohlstandsverhältnisse auf der Welt. Es ist eben so, dass wir uns oft irren mit diesem Scherenbild. Die Schere geht immer weiter auseinander. Das ist ja so ein praktikables Muster, was man so im Kopf abbildet. Aber so einfach ist es eben nicht, sondern es ist eher so, dass über lange Frist eben die bittere Armut auf dem Planeten zurückgeht. Wir haben eine deutliche Verringerung in den letzten 20 Jahren der wirklich existenziellen bitteren Armut. Und der Anteil der Mittelschichten und der Reichen nimmt immer weiter zu. Und dieses Scherenbild entsteht natürlich dadurch, dass es wirklich Superreiche gibt und immer noch Arme. Aber das ist ein Trugbild. Aber das ist nur die eine Seite dieser Geschichte. Ich glaube, dass wir auch verstehen müssen, dass Gesellschaften immer different bleiben werden. Es wird immer Menschen geben, die Schwierigkeiten haben, mitzukommen. Und ich bin überhaupt nicht dagegen, denen zu helfen. Im Gegenteil, ich bin auch ein großer Freund von Umverteilung. Ich glaube aber, wir brauchen intelligentere Umverteilung als einfach nur mit Geld oder mit der Bekämpfung der Reichen, weil die Reichen sind nicht das eigentliche Problem. Mir geht es dabei darum zu verstehen, dass die Dynamik in Gesellschaften eine ungeheure Rolle spielt. Ich glaube, dass wir mehr Konzepte brauchen, die quasi die Chancenmöglichkeiten, das ist nicht nur Bildung, ja, das ist auch die Entwicklung neuer Arbeitsformen, neuer Arbeitsweisen, neuer Existenzformen, dass wir das besser verstärken sollten, als immer in diesem moralischen Impetus dann wieder letztendlich bei einem Klassenkampf zu enden, den niemand gewinnen kann. Es geht ja nicht darum, die gesellschaftlichen Zustände zu fixieren, sondern in einem anderen Mindset darüber nachzudenken, nämlich einem der Dynamisierung. Wenn wir über Verteilungsfragen in Gesellschaften nachdenken, dann nehmen wir den Kuchen gewissermaßen als fixiert und dann gibt's immer nur ein Hauen und Stechen. Und das ist meistens ätzend bis hin dann zu zerstörend für Gesellschaften. Also das berühmte Mitnehmen, von dem überall geredet wird, das müssen wir erstmal neuer beleuchten. Wie können wir das denn machen? Und diese Fragen stelle ich in diesem Kapitel. Ich will das nur mal in Frage stellen, dass wir uns immer nur empören, ohne dass daraus irgendeine Konsequenz hat als moralische Überlegenheit.
Eine andere Fragestellung, wo Sie versuchen, so ein bisschen den Blickwinkel zu verschieben, ist diese Zukunftsregel 10. Befreie dich von Zukunftsschuld und begreife das Prinzip der intelligenten Verschwendung, was ja in Zeiten von Flugscham und diesem offenbar ja doch dringenden Gebot, weniger verschwenderisch zu leben, erstmal nach einer steilen Ansage klingt, aber ich verstehe jetzt schon besser, worauf Sie hinaus wollen. Auch da, finden Sie denn dann das, was Greta Thunberg jetzt zum Beispiel sagt und tut, alarmistisch und übertrieben und jedenfalls nicht hilfreich?
Also es ist alarmistisch und übertrieben, aber es ist hilfreich. Das ist was anderes. Und ich glaube, dass sie uns ja sagt, dass wir Angst haben sollen, verdammt nochmal, damit wir was tun. Ja, also insofern ist das, und tun heißt immer auch hoffen. Insofern habe ich da überhaupt kein Problem mit ihr. Ich glaube nur nicht an diese fixierten Weltbilder, in denen wir uns immer totlaufen. Und intelligente Verschwendung ist ein Begriff von Michael Braungart. Das ist der Begründer von Cradle to Cradle. Es ist eine Bewegung, die im Wesentlichen in den, also alle positiven Bewegungen kommen ja in den Medien praktisch nie vor, die seit vielen Jahren schon Rohstoffkreisläufe umformt in sortenreine Programme, also dass wir die Materialien, die wir nutzen, immer wieder recyceln und zwar auch upcyceln, also dass die Qualität sogar besser werden kann. Das ist möglich, technisch ist das möglich. Und die Grenzen von Rohstoffen und Energie sind eben nicht existent, wie wir sie denken. Die Erkenntnis ist halt, dass in dem Moment, wo wir eine fixierte Summe von Rohstoffen und Energie angeben, dann kommt es immer zu Verteilungskämpfen. Das ist das, was wir heute erleben. Die Leute hauen sich gegenseitig die Köpfe ein. Wer darf noch Porsche fahren, ja? Oder wer darf noch CO2 benutzen? Ich glaube eher an eine Welt, in der wir in einen sinnvollen Kreislauf mit der Natur eintreten und die Rohstoffe, die wir benutzen, nicht wirklich verbrauchen. Es ist nämlich nicht wirklich knapp. Also da müsste man jetzt sehr ins Detail gehen. Aber wir können eben sehen, dass entweder neue Produkte, neue Moleküle erfunden werden. Wir haben heute auch neue Wertstofftechniken. Oder dass wir eben auch sinnvoll recyceln können. Das ist möglich. Also ich glaube, dass wir eine positive Ökologie brauchen und nicht eine Ökologie der Schuld und der Scham und der Schande, das wird nicht funktionieren. Wir werden die ökologische Wende nicht schaffen, wenn wir das auf Verzicht und Negativität basieren.
Wie arbeitet denn so ein Zukunftsforscher, Herr Hawkes? Sind Sie permanent am Sammeln und Beobachten und dann klopfen Sie das in regelmäßigen Abschnitten ab und ermitteln dann, was kommt?
Ja, so profan kann man das schon sagen, aber das hat jetzt inzwischen 30 Jahre Geschichte. Ich habe ja ein Institut gegründet, das Zukunftsinstitut. Und wir sind inzwischen da 30, 35 Personen, da gibt es Rechercheure, da gibt es Autoren, da gibt es auch Spezialisten für einzelne Fachbereiche und Wirtschaftszweige. Und das ist natürlich auch ein Netzwerk von Denkern, die sich miteinander verbinden, um weiterzukommen in letztendlich Komplexitätsbegreifen. Und wir machen für Unternehmen Prozesse in der Visionserarbeitung, also das ist immer dann sinnvoll, wenn die klassischen McKinsey oder eben die klassischen Beratungsmethoden, die ja meistens auf Rationalisierung und Effizienz hinlaufen, wenn die versagen und wenn ein Unternehmen seine Seele verloren hat. Und dann versuchen wir eben mit unseren Möglichkeiten des Zukunftsdiskurses einen Sinn wieder dem Unternehmen zu spiegeln, nicht? Also the purpose, wie man so schön im Englischen sagt, ist die Aufgabe. Was ist eigentlich die zentrale Aufgabe eines Unternehmens? Das ist ja so wie beim Menschen, wenn man seinen inneren Sinn verliert, dann wird man depressiv und das haben wir bei Unternehmen eben genauso. Und dieser Sinn kann eben immer nur ganzheitlich sein. Der kann eben immer nur auf gesellschaftliche Lagen und auf die großen Fragen der Bestimmung hinauszielen. Und das sind so kathartische Prozesse, die wir versuchen zu organisieren in einer ganz anderen Form von Beratung, die eben von der Zukunft aus schaut und dadurch das Bewusstsein auch eines Managements oder einer Führung eben verändert.
Das klingt jetzt sehr schön und philosophisch und ganzheitlich. Sie sagen ja, man muss es ganzheitlich betrachten. Aber ich meine, wenn ein Unternehmen okay Quartalsberichte abliefern kann, dann kommen die doch nicht zu Ihnen. Darum geht's doch.
Ja, da könnten Sie sich irren. Ja? Also es ist ja auch so, dass es auch ganz unterschiedliche Unternehmen und Menschen in Unternehmen gibt. Und viele sind dort auch sehr nachdenklich geworden und fragen natürlich auch mehr nach ihrem inneren Sinn statt nach den Quartalszahlen. Die Quartalszahlen sind, das haben ja auch viele Unternehmen heute begriffen, sehr trügerisch. Man kann eben das pushen über eine kurze Zeit und dann merkt man plötzlich, dass einem der Boden unter den Füßen wegbricht. Und das haben ja alle Branchen erlebt. Die Banken, die Energiebranche, denken Sie mal daran, heute sind zum Beispiel Nahrungsmittelbranchen sind in einer großen Krise, weil sie die Menschen über viele Jahre lang auch süchtig nach schwierigen Formen von Nahrungsmitteln gemacht haben. Oder denken Sie an Fast Fashion. Denken Sie an die Flugbranche. Also alle Branchen sind heute in einer Existenzkrise, weil sich die Sinnströmungen der Gesellschaft und auch der globalen Gesellschaft neu ausrichten. Diese Turbulenz, die wir heute erleben, ist ja ein Zeichen dafür. Und da versuchen wir letztendlich Orientierung zu bieten. Das können Sie sich so ein bisschen vorstellen wie eine Psychoanalyse bei einem Menschen, wo man sich auch mit den eigenen Schmerzstellen beschäftigen muss. Das sind nicht unendlich viele Unternehmen, die das machen, aber es gibt eben sehr vieles, oft auch über persönliche Beziehungen in die Wirtschaft hinein, die wir natürlich oder die ich auch in den letzten Jahren aufgebaut habe. Also es sind auch oft persönliche Bekanntschaften, die diese Schwingung dann ermöglichen.
Nun ist der Blick in die Zukunft ja schon immer eine Annäherung und das geht mal besser und mal schlechter. Bei welchem Thema der jüngeren Zeit lagen Sie völlig falsch?
Ja, das dürfen Sie nicht mich fragen, weil das kann ich gar nicht evaluieren. Aber im Prinzip liegt man immer falsch. Immer
Nein, aber Sie haben falsch. Doch auch Momente, wo Sie denken, hoppla, das habe ich vor 5 Jahren anders erwartet.
Es wird immer besser durch Irrtümer, nicht? Das ist ja klar. Es ist wie im Leben immer, anders kann es gar nicht gehen. Also es gibt ja die berühmte Geschichte, die steht auch im Internet. Ich habe mal vor 10 Jahren in einem Wutausbruch gesagt, von Facebook wird in 5 Jahren niemand mehr reden.
Das dass Ihnen gerne jetzt unter die Nase gerieben wird.
Ja, klar. Aber das ist ja ein Missverständnis. Also als Prognostiker habe ich da versagt, aber als Prophet vielleicht nicht, weil heute haben wir nämlich genau den Salat, den ich damals meinte mit Facebook. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Konzern zerschlagen wird. Was ich damit natürlich meinte, war, es wird andere Systeme solcher sozialer Medien geben müssen, weil diese Algorithmen sind toxisch. Und das habe ich damals geahnt und habe blöderweise eben mich von Emotionen hintragen lassen. Und das ist natürlich in einem Raubtierbecken, wie das Mediale heute ist, ist das äußerst ungünstig. Ich glaube, dass ich das inzwischen vermeiden kann. Sie haben sehr richtig gesagt, es gibt auch viel Unschärfe. Aber das Interessante bei der Zukunft ist, dass es durchaus eine ganze Menge Dinge gibt, die man sehr gut voraussagen kann. Aber die Leute wollen es gar nicht wissen. Nicht? Also es gibt zum Beispiel ein wunderbares System, um die Zukunft einer Partnerschaft, einer Ehe oder Beziehung vorauszusagen. Von einem Ehepaar in Amerika, den Gottmans. Die haben einen Test entwickelt, der emotionale Übertragungen misst zwischen den beiden Partnern durch einfachen Dialog und Beobachtung mit Hochleistungskameras und Mikrofonen. Dann können Sie zu 90% voraussagen, ob diese Beziehung in 5 Jahren noch existiert. Leider hat dieser Test keine Kunden. Und insofern, das ist eine Erfahrung, die man als Zukunftsforscher immer wieder macht. Das, was man über die Zukunft aussagen kann, will eigentlich keiner wissen.
Und umgekehrt, also wenn man nun so einer Tätigkeit nachgeht, dass man oft nach der Zukunft gefragt wird und dann auch Antworten haben soll, wann haben Sie das letzte Mal gesagt, ich habe keine Ahnung? Oder woher soll ich das denn wissen? Oder hätte
ich
es gern gesagt?
Das sage ich ganz oft. Ja? Das sage ich ganz oft, und zwar dann, wenn das Thema sehr, sehr verengt ist. Also wenn es jetzt wirklich geht um die Zukunft von Zahnputzabriebmitteln oder sowas. Solche Fragen werden uns ja gestellt. Ja? Also können Sie uns mal sagen, wohin geht es in Zukunft? Wird es mehr Aluminium oder wird es mehr das? Ja? Mhm. Das sind Spezifika, wo das Wissen, das dazu notwendig ist, das vielleicht beurteilen zu können, natürlich bei ganz anderen liegt. Was wir eben sagen können, sind die Zusammenhänge. Wir können versuchen, Märkte, Gesellschaftsformen, auch Kulturströmungen ganzheitlich zu erfassen und dadurch eine Orientierung zu bilden. Die Entscheidung, dann etwas zu tun, ist noch eine andere Frage. Es geht immer auch ganz stark um Entscheidungen in hoher Komplexität. Und was wir tun können, ist quasi die Komplexität im Bewusstsein zu verändern. Das ist letztendlich unsere Dienstleistung. Und wir können natürlich aus der Gesellschaft Phänomene auslesen, eben Trends, und sie darstellen und damit Anregungen geben. Das sind, glaube ich, so die beiden Hauptformen, die man so in der allgemeinen Arbeit des Zukunftsforschers, wenn es nicht um die direkte Arbeit mit Firmen geht, machen kann.
Wie hat sich denn Ihre Zukunftsforschung, diese jahrzehntelange Tätigkeit und Beschäftigung damit, auf Ihr eigenes, auf Ihr privates Leben ausgewirkt? Schauen Sie anders in Ihre Zukunft?
Oh ja, völlig, natürlich. Das ist also, man lernt natürlich dann auch mit diesen ganzen Fehleinschätzungen und Wünschen und inneren Projektionen anders umzugehen. Man spürt auch, dass die Gesellschaft sehr ähnlich arbeitet wie ein menschliches Hirn. Nicht? Man hat so Erwartungsbilder und wird dann bitter enttäuscht und da entstehen dann diese Verbitterungen, die wir auch im gesellschaftlichen Diskurs überall erleben. Nicht? Denken Sie heute an den Osten Deutschlands, da gibt es eben eine Menge Menschen, die sind bitter enttäuscht davon, dass sie etwas erwartet haben von der Zukunft vor 20 Jahren und das ist so nicht eingetreten und dann entsteht eine unglaubliche Aggression und die entscheidende Kunst dabei ist ja ständig weiterzulernen, also dass die innere Flexibilität so herzustellen, dass man immer wieder neu und unschuldig, also eigentlich das innere Kind trainierend auf die Welt schaut und immer neue Dinge entdeckt. Und das ist etwas, was das Leben unheimlich reich macht. Also mein Leben ist sehr viel reicher geworden durch meine Arbeit. Ich kann heute viel differenzierter auf die Dinge blicken, weniger angstvoll, weniger verklemmt, ja, und weniger in eindimensionalen Gleisen. Und das ist natürlich immer eine große Gefahr, dass man, wenn man älter wird, dass man dann so die Sichtweise verengt. Ich glaube nicht an das Älterwerden. Ich glaube, wir müssen nicht unbedingt innerlich vergreisen, während wir älter werden. Älter werden kann auch eine Öffnung sein.
Danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem mit Matthias Horx. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Elinor Krugmann. Schönen Abend.